Schlagen wir miteinander auf, Epheser 4 und lesen ab Vers 17 bis zum Schluss.
Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus.
In den ersten 16 Versen, die wir miteinander das letzte Mal angeschaut haben, ist unsere Berufung und der würdige Wandel in der Gemeinschaft und in der Gemeinde angesprochen gewesen. Also dort ist das tragende Element die Einheit gewesen. Und jetzt in dem Abschnitt, im zweiten vom Epheser 4, geht der Mahnung, dass unser Wandel in der Beziehung zu der Welt, in der Beziehung nach aussen, und da ist der tragende Gedanke die Absonderung. Und das ist immer wieder, ist das die zwei Seiten, wo wir auch damit konfrontiert sind. Einerseits die Gemeinde und das Miteinander, ein schönes Miteinander, und nach aussen eine gewisse Abgrenzung, eine Absonderung, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen oder anpassen. Und jetzt tut da der Apostel Paulus das formulieren, und wenn er das so schreibt, erinnert uns das auch an Römer 3, wo er also kein beschönendes Bild schreibt, sondern die Worte, die er da braucht, sind eigentlich absolut vernichtend. Und er einfach bekehrt aus dem Zustand raus, und der Paulus will den Gläubigen, den Christen von Ephesus das auch wieder zeigen, einfach den Spiegel wieder herheben, ein Einst und ein Jetzt, was der Herr Jesus aus ihnen gemacht hat. Es erinnert uns auch an Römer 12, 2, wo drin steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Gotteswille ist. Er tut da in der Elbefelder schreibt er von den Nationen, in anderen schreibt er es anders, und wenn er die Nationen erwähnt, so ist das einfach immer die Welt gemeint, in der, wo wir sind. All die Völker ringsum, die von Jesus und von Gott nichts wissen und nichts wollen wissen bis jetzt. Und jetzt, wenn ich anfange mit den negativen Attributen, die da erwähnt werden, so sagt er, dass wir nicht wandeln sollen wie die Nationen in Nichtigkeit ihres Sinnes. Nichtigkeit, können wir auch sagen, ist wertlos, eitel, vergänglich. Also ihr Wandel, all das, was sie machen, ist nichts. Vor Gottes Seite ist das innere Nichtigkeit einfach, es ist nichts. Es existiert nicht, einmal nichts Positives. Und das Ganze kommt ja aus dem Denken raus, und darum bringt er das in Zusammenhang miteinander, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Weil alles, was wir denken, führt ja nachher zu einem Handeln, zu einer Reaktion. Und wenn das Denken, das Sinnen von uns nur aufs Irdische gerichtet ist, egoistisch und so weiter, dann ist das Ganze nachher eine Nichtigkeit, die daraus folgt, wo die Frucht davon ist. Und dann fährt er weiter und sagt, sie sind verfinstert am Verstand. Jetzt ist das wieder Nacht und wenn wir die Augen zuheben oder noch wenn man es offen hat, wenn kein Mond scheint, keine Sterne, nichts, dann ist es auf einmal nur noch ein Tasten beim Vorwärtsgehen. Und jetzt tut er den Vergleich nehmen und sagt, sie sind verfinstert in ihrem Verstand. Das heisst, sie sehen nicht mehr, sie können es gar nicht mehr beurteilen, was sie machen. Und wenn einer im Verstand verfinstert ist, ist sein Handeln, sein Wandeln, das ist im Grunde genommen ziellos, orientierungslos, hoffnungslos. Also auch wieder ein Beschreib, der völlig vernichtend ist, wo tragisch ist, wenn er das uns tut, so vor Augen malen. Wir müssen sagen, was ist das Ziel davon? Einfach ein Käse. Er fährt nachher weiter und sagt, entfremdet dem Leben Gottes. Wenn der Verstand verfinstert ist und man das auch nicht will, dann ist es Entfremden am Leben Gottes, an dem, was Gott hat wollen, ist eigentlich eine logische Folge. Das heisst, man kennt es nicht mehr. Der Hosea tut das bereits erwähnen, der Prophet im 4. Kapitel, und klagt dort, respektive Gott klagt durch ihn und sagt, das Volk geht zugrund an mangelnder Erkenntnis. Und auch dort ist der gleiche Gedanke drin, ist eine gewisse Unwissenheit, entfremdet und so weiter. Und ich denke, schon da bereits ist die Frage an jedes Einzelne von uns, haben wir Mitmenschen um uns herum, wo wir vielleicht schon lange mit ihnen zusammen arbeiten, zusammen leben als Nachbarn und sie den Weg noch gar nicht wissen, dass wir noch nie etwas gesagt haben. Da könnten wir nicht die Hände auch Schuld waschen, sondern dann müssten wir uns fragen, haben wir dort nicht eine Aufgabe? Ich werde später noch mal auf den Gedanken kommen, den er erwähnt. Und dann fährt er weiter und geht immer tiefer rein und sagt, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Ich weiss nicht, wer schon in einer Alphütte war, denke die meisten von uns. Und wenn dort vielleicht den ganzen Winter niemand drin war und die war zugeschlossen. Und dann im Frühling geht man das erste Mal her und das hat so Metallschlösser. Das hat jetzt den ganzen Winter, dort ist das Zeug nass gewesen, feucht. Auch die Engel sind feucht gewesen. Da klemmt alles. Und wenn man die Tür auftut, ist das ein riesen Morgs, ein Kreisch, ein Gier und das macht. Das heisst, sie dreht nicht mehr in den Angeln. Und zugleich, wenn er das sagt, Verstockung vom Herz, die Tür ist zu. Da passiert nichts mehr. Da kann man machen, was man will, die ist wie blockiert. Bei einem Kind, bei einem kleineren Kind, ist die Herzenstür eigentlich in vielen Fällen offen. Auch für das Evangelium, da rennt man offene Tür ein. Und da hinten im Silo, bei diesen Psychen, die wir machen, ist sehr unterschiedlich. Ich habe das Erlebnis gemacht, oder mehr wieder eins, aber das eine hat mich schon erschüttert. Das war ein Mann, der ein sehr schwieriges Leben hatte, also auf der Schattenseite von A bis Z. Und dann hat er sich am Anfang bei den ersten Psychen geöffnet. Er hat immer ein bisschen mehr aufgetan, wir haben immer ein bisschen mehr reden. Eines Tages komme ich und gehe wieder zu einem mir, sage guten Tag sowieso. Und dann sagt er, verreisen! Mit denen habe ich gar nichts mehr zu tun. Ich will mit denen Frommen nichts mehr zu tun haben. Und dann sage ich, was ist passiert? Wo ist das Problem? Hast du mich nicht verstanden? Ich habe gesagt, sollst du verreisen? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist los? Und dann ist er aufgebracht worden. Er hat nicht mehr selber aufstehen können. Von dem hat er gesagt, ich müsse nicht Bedenken haben. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid. Und da bin ich gegangen und ich dachte, ich gehe es anders mal wieder. Er ist irgendwo mit dem schlechten Fuß zum Nest ausgestanden am Morgen. Bin ich etwa 14 Tage später wieder genau das Gleiche. Absolut abgeschlossen. Er hat mich nicht mehr gegrüsst, nichts. Und jetzt gegen den Schluss hat er angefangen, hat er mich einfach wieder mit dem Kopfnicken gegrüsst und jetzt ist er gestorben. Tragisch, tragisch. Man betet für den, immer wieder betet, aber Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben. Und es kommt da jetzt noch, wenn ich weiterfahre. Aber die Verstockung von seinem Herz ist irgendwie, ist dort etwas passiert, was aufgebrochen ist und was nachher endgültig zugemacht hat. Er hat schon in seiner Jugend manches Negatives erlebt, auch von christlicher Seite her, wo mir Leid da hat, wo ich mich auch in dem Sinne noch entschuldigen konnte. Das war ja nicht von mir, aber auch im Namen der Christenheit. Und dann ist so etwas tragisch. Also mich hat es erschüttert, weil ich auch gehofft, dass er, wenn er schon das Leben auf der Schattenseite gehabt hat, das noch packt und dann die Ewigkeit doch wenigstens auf der Sonnenseite dürfte erleben, in der Gegenwart vom Herrn Jesus. Jetzt Gott weiss, was am Schluss noch mit ihm gegangen ist. Ich weiss, aber bei mir war die Türe zu für ihn. Die Verstockung ihres Herzens. Er fährt weiter, sie, die abgestumpft sind. Ich denke, wir alle kennen so Leute, die abgestumpft sind. Da kannst du jetzt erzählen über den Herr Jesus, du kannst über Gott erzählen, du kannst sagen, was du willst. Das läuft an denen runter wie an einer eingefetteten Ente das Wasser. Da passiert nichts. Abgestumpft. Auch das ist ein tragisches Urteil. Wenn das Gottes Urteil über einen Mensch, über ein Menschenherz ist, ist das schon, das ist enorm tiefschürfend, das ist einschneidend. Und er sagt, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeglicher Unreinheit und Gier. Abgestumpft quasi wegen dem Egoismus. Ich habe so einen Fall erlebt, oder mehr wieder einen, der mir gesagt hat, ich weiss, dass du das Richtige hast, aber wenn ich dies würde annehmen, müsste ich das, das, das und das ändern und aufräumen. Das mache ich nicht. Und dann wird es abgestumpft. Dann wird der Geist Gottes nicht immer reden, sondern das ist zu die Türe und das Herz ist abgestumpft. Und dann ist die Folge, wenn wir da weiterlesen, ist auch wieder tragisch. Das heisst, im Inneren hat es ein Vakuum gegeben und das Vakuum versucht der Mensch zu füllen mit irgendwelchen Sucht- oder Suchtverhalten. Darum sagt er da, der Ausschweifung hingegeben und üben jeder Unreinheit und Gier. Und jetzt könnten wir da manches aufzählen. Die Ausschweifung ist Bereitschaft zu jedem Vergnügen. Denn Unreinheit ist oft im Sexuellen im Zusammenhang, aber das kann auch in Okkultum und die ganz Menge Sachen sein. Und Gier ist nachher noch breiter. Gier nach Geld, nach Macht, nach Essen, Trinken und so weiter. Einfach etwas, wo immer mehr will und immer mehr sucht. Auch da wieder das Bild, das Zeugnis, wo der Paulus über die Welt schreibt oder auch über unseren Urzustand, wie er vorher war, ist absolut vernichtend. Und umso schöner ist noch ein anderes Bild, das er uns am Anfang im Epheser gezeigt hat, was der Herr Jesus aus uns gemacht hat und auch nachher, was er wieder aus uns oder wo drin, dass wir eben gestellt sind. Jetzt, wenn ich aber im Vers 20, wo er sagt, ihr aber, ist wie ein Tapetenwechsel, wo er jetzt sagt, das ist Geschichte, das ist nicht mehr, aber in dem Umfeld befindet ihr euch noch und sagt, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Und mir gefällt das, wie er den Wechsel jetzt macht. Er spricht hier zu diesen Epheser oder schreibt an diesen Epheser, und jetzt fängt er ihnen nicht an, von einer Religion oder von einer Glaubensrichtung anzureden, sondern was stellt er da ins Zentrum ein? Ein Name. Jesus Christus. Er stellt Jesus ins Zentrum und sagt, um den geht's. Und ich denke, in vielen Fällen, wo wir mit anderen Religionen zu tun haben oder mit anderen Richtungen, wäre das auch eine gewisse Lösung. Dass wir einfach immer wieder auf Christus zu reden kommen. Und sagen, was bedeutet dir Jesus? Was hat er für dich für eine Bewandtnis? Und dann das andere, die unterschiedlichen Ansichten, einfach auf der Seite lassen und uns nur um ihn beschäftigen oder mit ihm beschäftigen. Und da kann er den Epheser sagen, ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Und jetzt ist die Frage, wie habt ihr ihn kennengelernt? Ihr habt doch gehört und seid von ihm gelernt worden oder gelehrt worden. Wir auch. Wir haben von ihm gehört. Wir sind von ihm gelehrt worden. Die meisten von uns schon im Kinderalter. Als Kleinkind, später im Jugendalter sind wir unterrichtet worden. Und heute sind wir alle in der Aufgabe, dass wir es weitergeben wollen. Dass wir es den Kindern oder in der Sonntagsschule, den Jugendlichen der Dienst, den wir machen, der Auftrag, der da mit drin, er ist nicht gerade so erwähnt, aber doch gehört er dazu, dass auch unsere Nachkommen in das Vorrecht eingestellt werden. Nicht, dass wie es im Buch Richter steht, im 2. Kapitel, nach ihnen kam eine Generation und die haben vor allem nichts gewusst. Da muss ich sagen, das ist vernichtend für die ältere Generation, die mit dem Josua gelebt hat. Dort ist etwas auf der Strecke geblieben. Und da kann aber der Apostel Paulus, der Epheser, sagen, ihr habt es gehört worden, ihr seid gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus Christus ist. Und auch wir sind da unterrichtet worden, wir haben die Gedanken mitbekommen, wir haben die Lehre mitbekommen. Und so wollen wir den Auftrag weitergeben. Und jetzt wird er konkret und zeigt, um was es geht. Und zeigt, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Wie haben wir das gemacht? Bekehrung. Das heisst, wir haben gesehen, das ist falsch, wenn wir drin sind, dann haben wir uns bekehrt, wir haben uns abgewendet von dem Wandel, wir haben uns Jesus zugewendet und haben eine neue Richtung eingeschlagen. Das heisst, den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtete. Das war vom alten Mensch das Ziel. Wie manche ist auf der Strecke geblieben, schon mit irgendwelchen Sücht. Hat sich wirklich im wahren Sinn vom Wort zugrund gerichtet, ohne schon aufs ewige Leben zu reden zu kommen. Dort macht es ja jeder ohne Jesus, tut sich zugrund richten. Ob es dann mit oder weniger oder stärker im Suchtverhalten ist. Dagegen erneuert werdet, indem Geist eurer Gesinnung und dem neuen Menschen angezogen habt. Durch die Wiedergeburt, durch die Erkenntnis, durch das Bejahen, dass er für uns gestorben ist und auferstanden zu einem neuen Leben. Und wie es der Römer 6 sagt, wir mit ihm gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Er hat uns bereits in seinem Tod am Kreuz mit eingenommen. Und so dürfen wir mit dort hineingenommen sein und dürfen mit ihm auferstanden sein zu einem neuen Leben. Jetzt wichtig ist, können wir das machen? Das Alte ablecken und das Neue anziehen. Ich will es mit einem kleinen Kind vergleichen. Ich bin schon ein paar Mal Grossvater geworden, etwa 7 Mal, aber bin nicht immer dabei gewesen, weil bei diesen 13 Neugierigen auch weniger, aber bei den anderen bin ich doch relativ schnell nachher irgendwo mit diesen Kleinkindern in Kontakt gekommen. Und dann liegen sie so dort und sollten gewickelt werden und neu angelegt. Und dann kann man dem kleinen Kind nicht jetzt einfach die schönen Kleidchen nebenan legen und sagen, du packst und legst ja, dann gehen wir weiter. Sondern im besten Fall wird das mit seinen Ärmeln irgendetwas machen dort und noch ein bisschen verstrickt rein, aber das geht nichts. Und ich möchte den Vergleich hier reinnehmen, auch wir von uns aus haben gar nichts können. Der Herr Jesus hat bereits im Vorfeld alles gemacht. Er ist für uns gestorben, auferstanden, uns mit eingenommen. So dürfen wir uns einfach mit einnehmen in seinen Tod, in seine Auferstehung und wenn im Glauben das festhalten, was er uns jetzt offeriert, auch im Epheser 1, wo wir angeschaut haben, in ihm haben wir, in ihm sind wir und so weiter, die ganze Aufzählung, die da drin ist. Jetzt, er sagt dann noch vom alten Mensch und vom neuen Mensch. Der neue Anzogen, der alte Abgeleit, ist mit dem, dass wir den neuen Anzogen haben, ist eigentlich alles erledigt. Da haben wir null Probleme. Die Vergangenheit ist gelöst, ist wunderbar, ist herrlich. Stimmt das? Jein. Schon nicht. Warum? Fleisch und Blut bekehrt sich nicht. Das heisst, der Leib haben wir behalten. Er hat einfach eine neue Herrschaft bekommen. Vorher hat bei mir in vielen Fällen der Leib bestimmt, was läuft. Und jetzt ist der Geist Gottes, der Einfluss genommen hat und wo ich im Grunde genommen am Leib sage, was Gott will. Das heisst, entweder leidet mein Geist, wenn ich mache, was der Leib sagt, oder dann leidet der Leib, weil ich mache, was der Geist sagt. Aber im Galater sagt er ja, dass die beiden gegeneinander sind und der Kampf, der herrscht. Der ist immer da, solange wir auf dieser Erde sind. Darum wollen wir das nicht falsch anschauen, sondern Es bleibt ein Kampf und wir wollen uns bewusst sein, dass das Anziehen immer wieder stattfindet. Dass wir immer wieder, wie es im Kolosser aussteht, mit eingenommen sind und erneuert werden, immer wieder neu. Und nicht einfach zurücklehnen und sagen, das ist passiert und wir sind froh, ist kein Problem mehr. Und den neuen Menschen angezogen habt. Sind wir jetzt wieder wie Adam und Eva, wie der Adam war im Garten Eden? Ist das die Ausgangslage, die wir haben jetzt nach der Bekehrung und Wiedergeburt? Nein, wir haben auch da wieder eine andere. Hat der Adam sein Leben in Gerechtigkeit gelebt? Das ist jetzt eine Fangfrage. Auch da muss ich sagen, nein. Er hat sein Leben in Unschuld gelebt. Gerechtigkeit, Sünde, Böse und Gut, das hat er so in dem Sinn noch nicht gekannt. Er war unschuldig im Garten Eden. Und durch den Sündenfall hat er Böse und Gut lernen oder die Erkenntnis bekommen, weil er von dieser Frucht gegessen hat. Und von dann an war Gerechtigkeit da und die Ungerechtigkeit. Und von dem her gesehen, sind wir mehr, wie das der Adam hatte. Wir haben den Geist Gottes in uns und dürfen in dem Sinne den Glaubenskampf kämpfen. Und auch was Gott anbelangt, sind wir nicht einfach seine Geschöpfe. Wir sind auch seine Geschöpfe, aber wir sind auch seine Kinder durch Jesus Christus. Und von dem her gesehen hat Gott mehr hergestellt, weder dass wir durch Adam verloren haben. Er fährt nachher weiter und sagt, angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also unser Maßstab ist Gott und wir sind nach ihm geschaffen worden. Das Ebenbild oder die Ebenbildlichkeit, die durch den Sündenfall ein Stück weit punktuell auch verloren gegangen ist, hat er uns mit der Wiedergeburt, gibt er uns von dem wieder etwas zurück. Das heisst, dass Menschen, die uns anschauen, dass wir einfach immer das Licht und die Liebe vom Herrn Jesus sollen widerspiegeln. Jetzt der zweite Abschnitt, wo wir davor stehen, ist ab dem Vers 25 bis 29, der neue Mensch und wie er sich in der Liebe zeigt. Bis jetzt ist es mehr um die Wahrheit gegangen und jetzt kommt die Liebe Gottes. Und jetzt fängt er da wieder interessant an für mich. Und zwar sagt er da deshalb, legt die Lüge ab. Ja, redet er jetzt zu den Heiden oder redet er zu uns? Er redet zu den Gläubigen, zu Ephesus und sagt, legt die Lüge ab. Und da wird die Lüge nicht einfach als das erwähnen, wo ein brandschwarzer Lüge, wo ich Nein sage, wenn Ja ist, oder wo ich Ja sage, wenn Nein ist, sondern es gibt viel feiner auch die Lüge. Ich kann etwas erzählen, das kann unter Gläubigen sein, in der Gemeinde sein, und du aber bewusst ein Element weglässt, um mich so besser herzustellen. Der andere zieht ganz klar den falschen Schluss, weil ich ein Element weglasse, und dann ist das, was ich gesagt habe, nicht mehr die Wahrheit. Weil der andere zu einem falschen Schluss muss kommen und kommt. Und das ist immer passiert, so Sachen. Man stellt sich besser her, wieder, dass man ist. Das ist unwahr und so weiter. Und da gibt es Menge Bereiche, denke ich, wo wir auch uns warnen lassen und die Worte ernst nehmen, wenn er sagt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, nicht einfach denken, Gott mich nichts an. Wie Menge spielt ein Theater. Er hat zwei Gesichter. Das eine ist da in der Gemeinde und das andere ist daheim. Wie manche Frau oder Mutter hat mir schon gesagt, wie ihr Mann kann ausrasten durch. Und da muss ich sagen, dann ist es am Sonntag ein Theater. Und warum rastet er aus? Warum hat er sich nicht im Griff als Ehemann? Dann ist irgendwo das Fleisch oder einfach das andere, das früher, das in seinem Leben tut, Einfluss nehmen und dann ist das Leben auch ein Stück weit eine Lüge. Es entspricht nicht der Wahrheit, das sind zwei Gesichter. Legt die Lüge ab. Man könnte da noch manches aufzählen, aber da ist der Geist Gottes treu. Er tut das uns selber sagen. Ich will einfach ein Beispiel erwähnen, wo wir sehen, wie scharf dass Gott das hat beurteilen. Wir haben im Alten Testament Beispiele, aber ich will das aus dem Neuen Testament nehmen, aus der Apostelgeschichte. Ich denke, wir denken alle das gleich, Ananias und Sapphira. ist es ums Land verkaufen gegangen, um Gemeinschaft zu haben, um da ihre Güter dazu beizutragen. Jeder hat da mitgeholfen. Und Ananias und Sapphira, die haben auch ein Grundstück gehabt oder eine Liegenschaft und haben die verkauft. Und dann haben sie aber nicht das Ganze gerade reingegeben dort in den Haufen rein, sondern sind übereingekommen, dass sie einen Teil zurückbehalten. Wir kennen die Geschichte. Und dann hat sie dort Petrus gefragt, ist das alles? Und er hat gesagt, ja, und dann ist er tot zusammengefallen, weil nicht alles war. Er hat gelogen. Und dann ist sie gekommen, und dann hat er sie auch noch gefragt, er hat ihr auch die Chance gegeben, und auch sie ist tot zusammengefallen. Und dann sehen wir etwas, wie ernst die Sache angeschaut hat, dass sie eben haben versucht, den Geist Gottes zu betrügen, wenn es dort formulieren. Jetzt, er fährt da einfach normal weiter, sagt, legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Ist nicht schön, wenn man miteinander in der Wahrheit umgeht? Wenn man einfach einander vertrauen kann? Wenn das bei den Kindern immer wieder, bin ich sehr ernst geworden, wenn ich gemerkt habe, dass Lüge das nicht gestimmt hat. Ich habe gesagt, das ist etwas vom Schlimmsten, weil das gibt Misstrauen. Wenn ihr einen Mist gemacht habt, ich habe manchmal Mist gemacht in meinem Leben, dann wollen wir auch die Grösse haben, dazu zu stehen und sagen, ich habe da einen Mist gemacht. Und deshalb wollen wir das versuchen zu vertuschen, eine Lüge darüber, dann gibt das Misstrauen nachher, wenn das auffliegt. Und da möge es Gott schon Gnade schenken. Ich weiss noch, ich habe das in der Bude einmal so ein Episode gemacht, das habe ich noch heute vor Augen. Das hätte nicht peinlicher rauskommen können, wie das rausgekommen ist. Aber da hat mir Gott eine Lektion gegeben, die habe ich nie mehr vergessen. Die ist mir nachgegangen. Ich habe ja Maschinenmechaniker gelernt. Und dann musste ich ein komplexes Teil machen. Das war nicht im ersten Lehrjahr. Und dann habe ich dort ein falsches Loch gebohrt rein. Da denke ich, leck, das ist Mist. Ein Einzelstück und da ist ein falsches Loch reingebohrt. Und dann ist dem Chef nicht sagen wollen. Denkt, ja, jetzt weiss ich anfangen, so wie man so Sachen macht, oder? Bin ins Lager runtergeholt, habe einen Stift gemacht, habe das zugestiftet und habe das fertig gemacht, das oben drauf geschliffen und so weiter. Da hat man nichts gesehen, das war absolut gut gewesen. Was ich aber nicht berücksichtigt habe, und dort hat mich Gott voll reinlaufen, ich habe nicht das gleiche Material genommen, was der andere Teil war. Und dann ist das Wärme behandelt worden. Und dann ist dort der Teil, hat sich anders verfärbt, ist anders gewesen. Und vor allem ist nachher auch Dings, ist anders gewesen. Der Chef hat mir nachher gesagt, wir hätten das Teil gut können retten, wenn du gekommen wärst. Aber jetzt können wir es nicht mehr retten. Jetzt ist es im Eimer. Und ich muss sagen, Gott ist treu gewesen. Dort habe ich versucht, mit einer Unwahrheit oder einer Unehrlichkeit etwas zu vertuschen. Ich dachte, ich habe es im Griff. Das ist, was gemacht, in Anführungszeichen, wie es die Welt macht, oder? Man weiss ja wie, man kann es selber. Und bin voll reingelaufen, voll ins Messer gelaufen. Und manchmal ist Gott treu, auch in so Punkten, dass er uns in so Fällen einfach in eine Schule laden lässt, wo er sehr demütigend ist und wo man sagt, das werde ich so nicht mehr machen. Also, oder bewahrt er mich. Er fährt nachher weiter und tut noch begründen, auch warum die Lüge und so weiter. Und das ist das, was ich auch gesagt habe. Denn wir sind untereinander Glieder. Also wie du dich verhaltest und wie ich mich verhalte, ist nicht dein Privateigentum und mein Privateigentum. Wenn wir Glieder sind am Leib und es allen gut soll gehen, kommt es eben darauf an, dass du und ich die Wahrheit reden und dass wir mit der Wahrheit miteinander umgehen. Und sonst haben wir ein Problem zusammen. Sonst ist irgendwie eine Uneinigkeit und etwas Unwahres in dem Leib. Da ist auf einmal ein Metallstückchen drin, wo nicht gleich drin passt und wo sich nicht drin so verhaltet. Er fährt nachher weiter im Vers 26 und sagt, zürnt und sündigt nicht dabei. Der Luther tut es zum Teil ein bisschen anders übersetzen, dass man mehr den Eindruck hat, man soll nicht zürnen und nicht sündigen. Aber mir gefällt der Gedanke auch, und auch die anderen Übersetzungen schreiben so, dass er sagt, es gibt einen gerechten Zorn. Und zwar dort, wo Sünde im Spiel ist, wenn man nicht einfach am anderen über die Schultern abstreichen und sagen, ich habe dich gern, du bist ein lieber Kerl. Dann müssen wir ihm den Finger draufheben und sagen, das ist Sünde. Das geht nicht. Dass man dort etwas von dieser Heiligkeit oder eben auch von einem Zorn allenfalls weitergeben oder aufzeigen. Aber wir sollen nicht dabei sündigen. Was meint er mit dem? dass wir es übertreiben nachher, dass wir allzu hart sind, allzu streng, allzu gesetzlich und so weiter. Und beim Sündigen sagt er nachher noch, erfahrt ja weiter, dass wir die Sonne nicht sollen untergehen über unserem Zorn. Und was meint er jetzt da damit? Warum ist das wichtig, dass sie nicht untergehen über unserem Zorn? Was gibt der Zorn, wenn der bleibt in meinem und in deinem Leben? Bitterkeit. Da gibt es in meinem Herzen bittere Wurzeln. Und das will er nicht. Dass im Moment, wo das passiert ist, dass wir da klar sind, wahr, und dass wir aber das wieder bereinigt haben nachher. Dass wenn die Sonne untergeht, dass zwischen dir und mir nichts mehr ist. Nicht, dass irgendwie bittere Wurzeln kommen oder sonst so etwas aufwachsen in unserem Herzen, wo dann auch wieder negativ in Liebe rein würde wirken. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Dann, wo wir das machen, wo Bitterkeit oder irgendetwas nachher auf einmal bei mir Raum gibt, gebe ich dem Teufel den kleinen Finger. Zu Winterthur ist das passiert gewesen. Ich hatte dort einen Glaubensbruder gehabt, der hat mitunter ist der verantwortlich gewesen für das Abwasser und die Wasserversorgung und für all das Zeug in der Stadt drin, was so ein bisschen in den Haushalt passt. Und dann ist in der gleichen, Stadtteil ist immer wieder mit dem Abwasser ist ein Problem passiert. Auf einmal ist das Abwasser wieder nicht mehr abgelaufen. Dann haben sie das Problem gehabt, bis in die Häuser ruhen. Und dann hat er dort einen mal Cola, einen Spezialist, und hat gesagt, jetzt müssen wir mal alles penetrant durchschauen. Einfach all die Ableitungen müssen wir anschauen. Irgendwo ist etwas Fools drin. Und dann haben sie da eine Cola mit Kamera. Sie haben alles gespült, alles geleert und dann all die Abwasserleitungen unter dem Boden ist dann mit der Kamera durchgegangen. Und dann haben sie einen Ort gesehen, wo die Rohre zusammenkommen, die Abwasserkanalrohre, ist eingegangen. Die haben nicht sauber geschafft, was das Zeug drumherum betoniert haben und verpackt haben, hat ein Draht eingelangt. Und der Draht war noch ein bisschen krumm gewesen. Und dann hat es dort manchmal gut gegangen und irgendwann hat etwas angehängt. Und dann hat nochmal etwas angehängt und nochmal etwas angehängt und auf einmal ist das Loch wieder zu gewesen. Dann haben sie es wieder durchgespült, das war wieder gut gewesen und dann hat wieder etwas angehängt. Und dann haben sie mit einer Trennscheibe müssen den Draht dort am Rohr noch abschneiden und dann ist es gut gewesen. Und wenn in deinem Leben oder in meinem Leben so etwas wäre, wo noch irgendetwas vorsteht, das wird uns zum Verhängnis werden. Und das tut er da auch sagen, in dem Sinn, dass wir ihm nicht Raum geben, ihm nicht den kleinen Finger geben, irgendeinen Aufhänger, wo er etwas in unser Leben einlegen kann oder Einfluss nehmen kann. Das wäre schade. Jetzt fährt er weiter, wieder mit so einem Stichwort, wo man muss sagen, ja, das kann es ja wohl nicht sein. Wer stiehlt, stehle nicht mehr. Sondern muss ich viel mehr und wirke mit seinen eigenen Händen das Gute. Jetzt auch das möchte ich nicht einfach auf den Migros und auf Coop oder auf so etwas sehen, wer stiehlt, stehle nicht mehr. Ich denke, da hätten wir völlig das falsche Publikum. Das haben wir alle nicht nötig und machen wir nicht. Das ist nicht das Thema. Ich möchte da eine andere Schiene fragen. Wie sieht es am Arbeitsplatz aus mit der Zeit? Das ist bei vielen ist das ein Problem. Die machen während der Arbeitszeit noch diverse private Telefone. Ja, in dieser Firma, wo ich vorher war, die Produktion geleitet habe, dort ist die Sekretärin, die dort gearbeitet hat, die hat privat beim Massbüro gemacht, der hatte Bude gehabt, bei uns hat sie das Büro gemacht und ist noch irgend in einem Club gewesen, da in einem Golfclub drin, und hat dort noch das Büro gemacht und die hat stundenlang von unserem Büro aus hat die für den Golfclub telefoniert. Ich habe einmal habe ich leer geschluckt, aber ich muss sagen, es ist nicht meine Bude. Sie geht mich eigentlich nicht an. Ich muss meinen Job machen, das andere trifft mich nicht. Aber wenn ich das jetzt anschaue, wo er sagt, man soll nicht stehlen, wer stiehlt, stehle nicht mehr, hat sie Arbeitszeit gestohlen. Und so könnten wir jetzt auch wieder in manche Bereiche gehen, wo wir uns fragen wollen, haben wir dort uns auch etwas zu Schulden kommen? Eher stellen. Der andere hat eine gute Idee gehabt und irgendwie denke ich, ja, die nehme ich jetzt gerade für mich. Christopher hat einen Vorschlag gebracht, das ist ein guter Vorschlag, aber den mache ich jetzt gerade, den tue ich gerade umsetzen und tue das, wie wenn das bei mir jetzt gewachsen wäre und meine Idee wäre gewesen. Und dann muss ich sagen, da habe ich ihm der gestohlen. Das wäre seine Idee gewesen, Das hat ihm gehört und dann hätte ich mindestens Verbindung müssen machen und sagen, der Christopher hat die Idee gehabt und ich bringe sie jetzt. Einfach, da jetzt auch wieder Menge Punkte, wo wir auch als Gemeinde, als Gläubige, wenn vorsichtig sein oder uns warnen, wenn der Geist Gottes auf den Finger etwas leidet, dass wir da klar und ehrlich sind. Und dann sagt er auch wieder ganz einfach, stehle nicht mehr. Und jetzt tut er es aber aufs Materielle beziehen und zeigt, sondern mühe sich viel mehr. Und damit zeigt er, dass der Apostel Paulus jetzt nicht einfach das Gesetz neu aufleben will, obendurch sagt er es Lügen und jetzt Stellen und dann kommt er noch mit weiteren Geboten, sondern es geht ihm da in eine andere Dimension. Das Gesetz ist durch den Herr Jesus erfüllt, aber jetzt will er da, dass wir Gutes tun. Und da habe ich eine Definition gelesen. Diebstahl ist die eigene Bereicherung auf Kosten anderer. Geben ist die Bereicherung anderer auf Kosten deiner selbst. Und jetzt ist ganz klar das Geben, was er da sagt. Und nicht das Nehmen. Geben ist seliger als Nehmen. Dass er auch da wieder, oder dass wir durch unser Handeln, durch unser Wandeln, einfach dürfen das Zeugnis sein zu seiner Ehre. Dass wir etwas von dem weitergeben, was er uns gegeben hat. Nochmal ein Merkmal. Vers 29, kein faules Wort oder kein faules Geschwätz kommt im Munde, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Da sind wir sehr verschieden aufgewachsen, das ist mir klar. Und einen Humor oder einen gesunden Humor habe ich gern. Mit so Leuten zusammenarbeiten finde ich auch schön. Also ich will nicht jemanden, nur so. Aber jetzt meine Mutter, die hat Spass oder manchmal auch einen Humor gar nicht gern gehabt. Da hat sie auch mal relativ schnell können sagen, der Scherzgeist vertreibt den Gottesgeist. Und damit war es für sie Punkt gewesen. Jetzt, ich denke, das ist schon ein Unterschied, ob es ein Scherzgeist ist, der oberflächlich, der negativ ist oder ob es ein gesunder Humor ist. Aber er sagt jetzt da kein faules Wort. Etwas, das faul ist, stinkt. Also das ist negativ. Und das soll nicht bei uns sein. Da wollen wir auch nicht mitmachen. Und der Ausdruck von dem faulen Wort oder von dem faulen, das kann Selbstruhm sein, Selbstdarstellung, Selbstvergötterung, all das Egoistische, wo ist, das stinkt alles. Und das soll nicht bei uns sein. Aber auch das Verleumden oder das Negativreden. Die drei Siebe vom Sokrates, denke ich, vielleicht mögen wir uns an die noch erinnern. Da ist ja einer zum Sokrates gekommen und hat ihm gesagt, du, ich habe dir etwas ganz Wichtiges, muss ich dir jetzt mitteilen. Und dann sagt der Sokrates zu einem, ja, da war gerade noch geschwind, dann möchte ich doch schauen, ob das durch die drei Siebe ab ist, wenn dir das so wichtig ist, was du mir mitteilen willst. Und dann sagt er, was sind das für Siebe? Und dann sagt der Sokrates, das Erste ist die Wahrheit. Ist es wahr, das, was du mir sagen willst? Und dann sagt er, ja, das kann ich so nicht sagen. Ich habe es gehört, aber ich denke schon, dass es wahr ist. Also ich habe das aus zuverlässiger Quellen, aber also natürlich nicht können prüfen, ist klar. Dann sagt er, also, dann geht es nicht durch Sieb ab. Wenn du nicht kannst sagen, dass es wahr ist, geht es nicht durch Sieb ab. Dann hoffe ich, dass es wenigstens das Zweite abgeht. Und was ist denn das Zweite? Ist es gut? Ist es gütig, das, was du mir sagen willst? Nein, es ist ganz negativ, was ich dir jetzt sagen will. Dann sagt er, also, dann vergiss es. Dann kannst du es bei dir behalten. Ausser beim Dritten, wie sieht es jetzt dort aus? Dann sagt er, was ist das dritte Sieb? Das dritte ist es, ist es notwendig, dass du mir das sagst? Nein, das eigentlich auch nicht. Also, dann kannst du es für dich behalten. Dann müssen wir über das nicht reden. Und ich denke, die drei Sieb, die sind uns immer wieder auch heilsam, wenn wir den Eindruck haben, ich müsste dem noch das mitteilen oder dieses noch sagen. Ist es wahr? Ist es gut? Und ist es notwendig? Und wenn es nicht durch alle drei ab ist, dann wenn wir es vielleicht gescheiter lassen. Sonst ist es Gefahr, dass wir da in das faule Geschwätz ziehen oder in das Kriterium gehen und einander nicht erbauen. Wenn er da sagt, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Eigentlich ist das vom Sokrates fast zusammengefasst, respektive vielleicht hat er es da rausgenommen, das weiss ich nicht. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung hin. Mir gefällt das letzte Sätzchen noch, wo er sagt, der Geist Gottes, bei der Wiedergeburt sind wir mit dem versiegelt worden, der Stempel, dass wir Gottes Kind sind, und jetzt ist, wie lang das, und dann sagt er da auf den Tag der Erlösung hin. Sind wir dann nicht erlöst von der Sünde? Von der Macht von der Sünde? Natürlich sind wir von dem erlöst. Die Vergebung haben wir erlebt, die Erlösung von der, aber vom Fleisch sind wir noch nicht erlöst. Das Fleisch haben wir noch. Das merken wir mit der Krankheit und mit dem Altwerden und mit all dem. Das ist das Fleisch, das wir damit zu tun haben. Und jetzt sagt er, auf das dürfen wir uns freuen, auf den Tag der Erlösung hin. Wenn all das Belastende, all das Hindernde, das wir da noch haben, wenn das nicht mehr ist, wenn Freude und Wonne wird sein und wir den neuen Herrlichkeitsleib anhaben. Er fährt weiter und sagt nochmal etwas, was von uns nicht so gerettet werden, was bei uns gar nicht so vorhanden sein soll, wo er da sagt, im Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Bitterkeit habe ich bereits oben durch einmal kurz erwähnt, Wut und Zorn. Bitterkeit kann es kommen, dass wenn dir oder mir Unrecht passiert, dass du dann bitter wirst. Das musst du sagen, und das von Gläubigen. Das kann doch nicht sein. Dass dann etwas aufstellt in unserem Inneren und dass nachher das weitergeht, wenn ich die Bitterkeit nicht unter das Kreuz lege, kommt dort raus Wut und Zorn. Und irgendwann verjagt es mich und dann sage ich, was ich denke. Und dann werde ich schuldig. Dann lasse ich Schuld, also schon vorher, aber dann wird die Schuld noch grösser. Und dann ist Wut, Zorn und Geschrei, das ist für mich so das Frontale, das auf den zukommt, wo da mein Opfer ist, wo, oder jetzt da scheinbar schuldig geworden ist, oder ich an ihm. Und dann das andere passiert wieder hindurch. Und Lästerung. Lästern kann ich hinum. Dass ich einfach negativ durchs Zeug streue, wo ich vermute oder wo ich erlebt habe und so weiter. Und all das, sagt er, das soll bei uns weg da sein, dass das bei uns nicht vorkommt, dass das nicht vorhanden ist, samt aller Bosheit. Pauschal. Eigentlich ist das, was er schreibt, absolut klar. Da muss man gar nicht drüber reden. Die Frage ist einfach, gehen wir darauf ein oder nicht? Und ich schon mehr oder schon einmal, wenn jemand gesagt hat, verstehen die Bibel nicht oder verstehen so manches nicht, sage ich, das geht mir gleich. Aber wenn ich auf all das eingehe und ich verstehe, da bin ich auf einem guten Weg. Und ich denke, das ist da wieder gleich. Da könnten wir uns noch über einzelne Sachen allenfalls unterhalten oder noch ein bisschen unterschiedlich sehen, ich weiss es nicht. Aber der Grossteil ist absolut klar, grundlegend und verständlich für jedes. Und jetzt schliesst er noch mit einem positiven Sätzchen, wo er sagt, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Das sind Attribute, die wir gerne haben, wenn wir die überkommen. Also ein Mensch, der zu mir gütig ist, mitleidig und mir vergibt, das ist schön. Mit dem Christopher ein Dings abgemacht, ein Treffen, eine Zeit, und hat das falsch eingegeben, eine Stunde spät. Und da sagt die Frau, das letzte Mal war es eine Stunde früher. Dann haben wir das SMS durchgelassen, aber die Schuld ist bei mir gelegen. Das SMS ist dann auch schon zu spät gekommen. Und dann haben wir zurück angerufen und gesagt, nein, eigentlich haben wir dann abgemacht. Dann sage ich, ja, dann ist es jetzt einfach im besten Fall eine halbe Stunde spät. Und sonst wäre es eine Stunde spät gewesen. Und da sagt er, das ist nicht schlimm. Mir ist ja schon so etwas passiert. Das ist doch schön. Jemand, der so gütig ist nachher in so einem Fall, so barmherzig, da muss ich sagen, das ist herrlich. Da hat man auch kein Problem. Wenn er jetzt gesagt hat, du, also das kann es ja wohl nicht sein, also bin ich bei dir im Stellenwert so tief, dass du da einfach, Mensch, könntest mit mir machen, was du willst, oder mit meiner Zeit. Nichts so. Und wir wollen das für uns nehmen. Der Herr Jesus ist das mit uns gewesen. Gott ist das mit uns gewesen. Er ist zu uns gütig gewesen. Wir, die den Zorn verdient hätten. Er war zu uns mitleidig gewesen. Wir, die den Tod verdient hätten. Und er hat uns vergeben. Wir, die ewige Verdammnis verdient hätten. Und jetzt wollen wir zueinander gleich sein im Umgang miteinander. Gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ist noch eine Ergänzung oder ein Gedanke dazu?